Es gibt bestimmt in deinem Leben Helden, Menschen, die dich beeindruckt haben, vor allen Dingen als Kind oder als Jugendlicher, wo du gesagt hast, so wie der möchte ich gerne sein. In meinem Leben gab es auch solche Helden. Also ganz am Anfang natürlich mein Vater. Mein Vater war der absolute Hero und ich habe ihn immer total gefeiert für das, was er als Ingenieur basteln und zusammenschalten konnte und herstellen konnte, war immer total fasziniert. Auch seine Musikalität hat mich geprägt, hat unsere ganze Familie geprägt. Und dann gab es einen Hero, da ist mir eingefallen, dass gestern sein 19. Todestag war. Das war John McFarlane. Vielleicht kennen einige ihn noch. Er ist vor 19 Jahren gestorben, viel zu früh. War mein Jugendleiter. Wir waren zusammen viel unterwegs, haben einiges gemeinsam auch gestemmt und aufgebaut. Also das waren so Heroes. Und vielleicht noch einer, der mich stark beeinflusst hat, war ein amerikanischer Major, Jerry Wright, der leider auch mit 50 gestorben ist an Lungenkrebs und der mir aber auch auf dem Sterbebett noch gesagt hat, Gottfried, keep the good fight. Also deswegen kann ich auch relativ gut amerikanisch, weil ich war in einem amerikanischen Gebetskreis, habe dort mein Englisch gelernt. Vor allem christliches Englisch kann ich ganz gut. Ja, und wir haben da so nochmal so drüber geredet, was der Auftrag eigentlich der Gemeinde ist. Das waren so seine letzten Worte. Und natürlich, ihr wisst das alle, Dietrich Bonhoeffer, einer meiner ganz großen Helden, wo ich einfach denke, dem eifere ich immer noch nach. So, also bei dir gibt es bestimmt auch solche Helden, wo du sagst, so wie der würde ich gerne sein oder so wie der würde ich gerne ein bisschen mehr sein. Und oder du wurdest gefragt, wer willst du werden, wenn du groß bist? Manchmal denke ich mir immer noch, wenn ich groß bin, dann will ich werden wie der. Ist ja auch so die innere Anschauung, dass man immer noch denkt, man ist noch eigentlich eher klein, also gar noch nicht so alt, wie man eigentlich aussieht. Und warum möchtest du aber so sein wie dein Held? Warum fasziniert es dich, so wie dieser Held zu sein? Und wäre es nicht schön, dass die Welt mehr von diesen Leuten hätte, von denen, die du bewunderst? Dass eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, eine Familie mehr von diesen Personen hätte, mehr von diesen Qualitäten? Es ist tatsächlich so, dass wenn du dir überlegst, und vielleicht kannst du auch mal nach Hause fahren und denken, was waren das eigentlich für Helden in meinem Leben? Also wenn du dir diese Menschen bewusst machst, an allem vorbei, was glitzert und glänzt, an allen Titeln und aller Materie vorbei, war es doch in den meisten Fällen ihr Charakter, ihr Wesen, das dich angezogen hat. Und dieses Wesen, diese Eigenschaften, diese Charaktereigenschaften, die sind geformt worden durch Entscheidungen, die diese Menschen in ihrem Leben getroffen haben. Sie haben Wege gewählt, ganz bewusst. Und weil sie diese Wege gewählt haben, haben sie es in deine Top-3-Ranking-List geschafft. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn wir über Integrität reden, dann spüren wir in uns ein Sollen. Wir wissen ganz genau, was richtig ist. Du musst eigentlich niemanden fragen, du weißt es ganz genau. Und wenn du dir in den Spiegel schaust und dich nicht anlügst, dann kannst du dir in den meisten Fällen auch die richtige Antwort geben. Aber das sind Entscheidungen, die sie getroffen haben zwischen jetzt und der Zukunft, die darüber entschieden haben, dass sie Vorbilder sind, dass sie Menschen sind, wo wir sagen, so würde ich gerne werden, so wie der. Aber natürlich, und wir haben das gesagt, Integrität, und das ist ja unsere Serie, Teil 5 von Teil 6, und ihr könnt euch darauf freuen, nächsten Sonntag schließt Nico, der im Augenblick mit Daniel und anderen und 20 nächste Generation Menschen sind, die in Bad Gandersheim feiern, eine Party am Wochenende, haben richtig viel Spaß, freue mich total. Nico wird das nächsten Sonntag abschließen. Entscheidungen, haben wir gesagt, die dich etwas kosten, das ist Integrität. Die Entschlossenheit und der Mut, das Richtige zu tun. Die Entschlossenheit und der Mut, das Richtige zu tun. Das zu tun, was du tun sollst, auch wenn es dich etwas kostet. Auch wenn du sagst, wenn ich mich jetzt da durchlaviere, dann komme ich vielleicht billiger davon. Kommst du nicht. Du kommst nicht billiger davon. Wir entschuldigen zwar den Mangel an Integrität in unserem Leben, den entschuldigen wir oft und haben gute Gründe und reden uns da schön und sagen, das konnte ich halt nicht und du musst mich verstehen und das war eine schwierige Situation und keine Ahnung, was wir dann alles ins Feld führen. Aber wenn andere Menschen uns böse und schlecht behandeln, wenn andere Menschen unfair zu uns sind, dann geht uns das sowas von auf den Zeiger, dann regen wir uns so sehr auf, dann erzählen wir so vielen Leuten davon, wie unfair wir wieder behandelt wurden. Integrität. Und inzwischen ist dir vielleicht klar geworden, dass Integrität zwar persönlich ist, das heißt also, du kannst für dich integer sein, oder auch nicht, und du sagst, hör mal, das ist doch meine Privatsache. Aber im Augenblick wird uns ja auch dramatisch vor Augen geführt, wie fehlende Integrität nicht privat bleibt, welche dramatischen Auswirkungen das haben kann und hat. Und so ist es auch in deinem Leben, so ist es in deiner Familie, so ist es in deiner Arbeit, so ist es in allem in unserer Gesellschaft. Und ich denke, die Zeit ist günstig. Also ich bin total begeistert über die Situation, in der wir gerade leben, weil je finsterer es ist, desto heller können wir strahlen, desto heller können wir scheinen, desto klarer können wir eine Antwort geben, desto klarer können wir sagen, hey, dieser Weg wäre der richtige Weg, dieser Weg würde zum Leben führen. Und ich vermute mal, dass in den nächsten Wochen und Monaten ganz viele Menschen danach fragen werden und sagen müssen, warum bist du so voller Freude? Warum hast du so viel Hoffnung? Warum bist du nicht so niedergeschlagen und so betrübt? Und dann kannst du sagen, ich habe einen Zaubertrank. Lebendiges Wasser trinke ich. Jeden Tag. Jeden Tag habe ich eine Quelle, wo ich frisches Wasser trinke, lebendiges Wasser. Wasser des ewigen Lebens. Aber unsere Unverantwortlichkeit, und das musst du einfach wissen, und deswegen ist mir das wichtig so mit dieser Serie Integrität, deine Unverantwortlichkeit wird zu einem Problem von anderen Menschen. Teilweise sogar Generation über Generation über Generation über Generation. Und wir haben ein Text aus den Sprüchen 11, Vers 3, vielleicht kannst du ihn inzwischen auswendig, da heißt es, die Integrität des Aufrechten wird sie leiten. Da haben wir schon überall drüber gesprochen, du kannst die Predigten auch nachhören, wenn du heute zum ersten Mal da bist. Aber dieses Aufrechte ist mir einfach nochmal wichtig, dass wir uns auch jetzt und heute und jeden Tag neu aufrichten und sagen, Herr, wir wollen dir nachfolgen, wir wollen in eine wachsende Beziehung zu dir leben. Die Krummheit der Verräter wird sie vernichten. Nun, heute möchte ich über einen Mann sprechen, heute und nächsten Sonntag möchte ich über einen Mann sprechen, den ihr bestimmt schon auch mal kennengelernt habt, von dem ihr gehört habt, ein beliebter junge Name, Daniel. David und Daniel, das sind so die zwei Renner in einer bestimmten Generation, David und Daniel. Jedenfalls Daniel, der soll uns heute in großen Zügen zum Vorbild werden und wir wollen von ihm lernen, was sein Leben eigentlich mit unserem Leben zu tun hat. Wir sind 650 vor Christus, also 650 Jahre bevor Christus geboren wurde. Nebukadnezar hat die ägyptische und die syrische Armee in der Schlacht von Karchemisch geschlagen und er ist jetzt gerade dabei, die Königreiche zwischen Ägypten und Babylon als Vasallenstaaten aufzubauen. Das ist die Situation. Und in dieser Lage ist er auch in Juda und Jerusalem eingefallen, hat den König gefangen genommen, der dort regierte und hat eigene Könige eingesetzt. Vasallen, abhängige Könige, die von Babylon, von Nebukadnezar jetzt abhängig sind. Und jetzt steigen wir in das Buch Daniel. Du findest das in deiner hebräischen Bibel, je nachdem, was du für eine Bibel hast, auf einer unterschiedlichen Seitenzahl, aber du kannst im Inhaltsverzeichnis nachsehen und da kannst du das Buch Daniel aufschlagen im ersten Kapitel, ab Vers 3 Da lesen wir, Nebukadnezar befahl seinem obersten Hofbeamten Aschpenas. Also wir erfahren den obersten Hofbeamten Aschpenas und dem, der bekam einen Befehl. Und dieser Befehl lautete so, wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus aus, von den vornehmen Familien. Such dir die High-Potential-Leute aus, die am meisten erwarten lassen, dass das super intelligente, superfähige, superbegabte Menschen sind. Und darüber hinaus hat Nebukadnezar noch eine Vorstellung. Er sagt, sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Also das ist so eine klassische Personalbeschreibung für den idealen Mitarbeiter, oder? Den kannst du überall hin tun, auch vor die Kamera. Überall, der schaut gut aus, der ist gesund, der ist nie krank, der ist gut ausgebildet und der schnallt auch sofort. Du sagst es ihm einmal und schon hat er es kapiert. Solche Leute sollte der Nebukadnezar aussuchen. Und das war damals natürlich für diese jungen Männer wie so ein Lotteriegewinn. Denn wir haben ja gerade gehört, Nebukadnezar ist eingefallen, hat alle versklavt und unterjocht. Und jetzt wurden einige Leute ausgewählt, die jetzt nicht in der Salzmine arbeiten mussten, die nicht als Kanonenfutter herhalten mussten irgendwo oder die zu schweren Bauarbeiten herangezogen wurden, sondern sie konnten am Königshof sein. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache lernen und zu den babylonischen Schriften in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Palast wohnen. Ich hätte mal gedacht, dass die Väter den Söhnen noch mit auf den Weg gegeben haben. Leute, vermasselt das aber jetzt nicht, ja? Wenn ihr dann da richtig im Sattel sitzt, dann denkt an uns. Was für eine Riesenchance bekommst du da? Und dann sagt der Nebukadnezar zu diesem Aschpenas, zu seinem Hofbeamten, gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Also doppelter Lottogewinn. Nicht nur, dass die nicht mehr sich aufarbeiten mussten im Frondienst, sondern sie mussten auch nicht mehr hungern. Denn damals, wie heute an vielen Orten auf der Welt ist Essen, Nahrung ein Problem und Hunger an der Tagesordnung. Und diese ausgewählten High Potentials, die wurden jetzt auch richtig gut ernährt und zwar mit königlicher Speise, direkt vom Tisch des Königs. Was der König aß, haben die auch bekommen. Wein und leckerste Sachen, könnt ihr euch denken, dass der Nebukadnezar nur das Beste vom Besten gegessen hat. Und der Plan war der, dass diese Männer, die da ausgewählt wurden, die sollten jetzt eine dreijährige Ausbildung durchlaufen und nach der dreijährigen Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Und du hast bestimmt schon von diesen tollen Vieren gehört, Schedrach, Mesach und Abednego und Daniel, die vier. Drei haben einen neuen Namen bekommen. Das war auch damals so üblich. Das heißt eigentlich, du gehörst jetzt mir. Du heißt jetzt nicht mehr, wie du früher geheißen hast, sondern du heißt jetzt Schedrach, Mesach, Abednego. Das waren babylonische Namen, die sie bekommen haben. So weit, so gut. Und jetzt könnten wir eigentlich sagen, klasse, was für eine super Wendung, wie toll für diese Menschen. Aber der Daniel, der hatte ein Problem, weil der Daniel war ein integrer Mensch. Und wir hören im nächsten Vers, Daniel beschloss. Also Daniel hat eine Entscheidung in seinem Herzen getroffen. Das war nicht einfach mal eine Entscheidung, die du heute so machst und morgen so, sondern das war eine Entscheidung, die er in seinem Herzen getroffen hat. Der hat sich festgelegt. Und zwar hat er sich folgendermaßen festgelegt, er hat gesagt, ich will von dem von der königlichen Speise nichts essen. Ich will mich nicht verunreinigen. Ich will mich nicht entwürdigen. Ich will mich nicht entweihen. Ich will mich auch nicht erniedrigen. Ich will mich nicht verunreinigen mit der königlichen Speise und dem Wein. Ja, da kannst du sagen, jetzt Daniel, also jetzt meckelst du am Essen rum, am königlichen Essen. Willst du es nicht essen? Was willst du denn stattdessen essen? Erfahren wir gleich noch. Ja, das ist dann so ein bisschen so die Balance zu meiner letztigen Entgleisung, wo ich über Fleisch geredet habe und die Vegetarier ein bisschen schlecht weggekommen sind. Warum hat der Daniel gesagt, nein, das esse ich nicht? Kommt gar nicht in die Frage, kommt gar nicht in die Tüte, kommt gar nicht in Frage. Ich weiß nicht, ob du schon das mal gehört hast oder vielleicht betest du das jedes Mal, wenn du isst. Segne diese Speise, damit sie unseren Körper nährt, damit sie unseren Körper nähren und stärken. Segne diese Speisen, Herr, segne diese Speisen. Warum beten wir diese Speisen? Warum beten wir so am Tisch? Warum beten wir ein Tischgebet? Wir beten ein Tischgebet ungefähr aus demselben Grund, warum wir Sonntag für Sonntag ein Opfer einsammeln. Weil unser Herz ständig auf Wanderungen geht und ständig wir jemanden anders auf den Thron setzen als Gott. Und selbst beim Essen geben wir allem anderen die Ehre statt Gott. Und deswegen haben wir auch so viel Angst, wenn wir nichts zu essen haben, weil wir denken, wir verhungern. Wenn wir aber Gott die Ehre geben würden, wüssten wir, dass alle guten Gaben und alles, was wir haben, von ihm kommt. Und er uns das Leben gibt. Und er uns zugesagt hat, dass wir nicht verhungern werden. Wir werden nicht verhungern. Wenn wir so beten, dann anerkennen wir eine gewisse Hierarchie. Wir setzen Gott an die erste Stelle und sprechen ihn an und sagen, Gott, wir danken dir für dieses Essen. Kannst du sagen, das habe ich mir selber gekauft und das habe ich mir selber gekocht und keine Ahnung, was du dann für Argumente einführst. Aber nimm es mal so hin, dass du sagst, ich gebe dir die Ehre dafür. Und dann kommt das Essen und dann kommt der Körper. Und dann kommt die Gesundheit und dann kommt der Wohlstand. Und viele Menschen haben das ja auf den Kopf gestellt. Erst kommt der Wohlstand oder erst kommt die Gesundheit. Kennst du das so? Gesundheit ist alles, Hauptsache gesund. Das geht so lange gut, bis du krank bist. Und dann kannst du sagen, ja, Gesundheit war mein Gott. Jetzt ist mein Gott vom Thron gefallen. Welche Antwort habe ich jetzt, wenn ich krank bin? Da hast du einen zu schwachen Gott angebetet und du musst dich überlegen, was mache ich jetzt? Der Daniel, der wollte einfach diese Hierarchie nicht auf den Kopf stellen. Der wollte nicht andere Götter an die erste Stelle setzen. Er hat gesagt, meine Abfolge ist Gott, Essen, Körper, Gesundheit, Wohlstand. Wohlstand kommt ganz zum Schluss. Und im Übrigen, wenn du Jesus nachfolgst, für diejenigen, die das schon tun, die werden es zum Teil bestätigen können, für diejenigen, die das noch überlegen wollen, ein Argument dafür, es zu tun. Segen folgt dir unausweichlich. Dein Leben wird gesegnet sein. Es ist nicht zu vermeiden. Es fällt dir regelrecht zu. So, der Vorschlag von Nebukadnezar war aber, ess Speise, die unserem Gott Marduk geweiht ist. Denn die Speise war Marduk zu Ehren geweiht, dem Gott Babylons. Einem Gott, von dem wir wissen, dass es eigentlich kein Gott ist, aber sie alle haben dran geglaubt. Und die Hierarchie wäre dann, wenn David dieses Essen gegessen hätte, Marduk, klar, Essen, Körper, Gesundheit, Wohlstand. Wir danken dir, Marduk, für das gute Essen, konnte Daniel nicht sagen, hat gesagt, vergiss es, mache ich nicht. Mache ich nicht. Und das wäre dann nämlich ein Eingeständnis, dass dieser Marduk wirklich der ist, von dem alles Leben abhängt, alles kommt, wo alle Quellen sind. Und Daniel war also fest entschlossen und er weigerte sich als Versuchskaninchen und als Beweis dafür zu dienen, dass Marduk ihn versorgen kann. Und er hat sich, und das ist jetzt wichtig, wenn wir diesen Text lesen, und vielleicht magst du den zu Hause dann nochmal in deiner Bibel nachlesen, es ist jetzt wichtig, dass wir verstehen, dass Daniel sich im Voraus entschieden hat. Wir wissen, wie es ausgeht. Wir kennen die Geschichte. Wir haben praktisch den Anfang und das Ende. Spoiler-Alarm. Aber der Daniel, der lebte in diesem Leben Tag für Tag und der wusste nicht, was als nächstes auf ihn zukommt. So wie wir eigentlich auch nicht wissen, was morgen passiert. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht mal, was in der nächsten Stunde passiert. Und deswegen hat er sich jetzt im Voraus entschieden und hat gesagt, ich mache das nicht. Und die Frage ist natürlich, wenn du dich im Voraus entscheidest, welche Geschichte schreibst du mit deinem Leben? Welche Geschichte schreibst du mit deiner Selbstbeherrschung? Welche Geschichte schreibst du, wenn du dem Heiligen Geist in deinem Leben nachgibst, wenn du Jesus nachgibst, wenn du den Worten, die Jesus gesagt hast, gehorsam wirst, wenn du ihm beginnst nachzufolgen? Welche Geschichte schreibst du mit deinem Leben im Voraus? Denn es ist so, das weißt du auch, ein Verstoß gegen Integrität führt zum nächsten. Das erste Mal bist du davon gekommen, denkst dir, oh, war ja nicht so schlimm. Beim nächsten Mal liegt dann die Latte schon etwas niedriger und beim nächsten Mal liegt die Latte noch ein bisschen niedriger und dann haben wir schon ein Muster. Und für diejenigen, die ein bisschen mit Mathematik befasst sind, du weißt, ein Punkt auf einer Grafik besagt noch nichts, ein zweiter Punkt, dann hast du schon eine Linie. Und am dritten Punkt, wenn du den dritten Punkt oder den vierten Punkt aufmalst, dann hast du ungefähr eine Tendenz. Geht das jetzt nach oben, geht das nach unten, wird das besser, wird das schlechter? Habe ich mir gedacht, die hätten mich mal bei dieser Corona-Pandemie einladen sollen. Und das so einfach zu verstehen. Geht nach oben, du weißt, es wird schlimmer. Geht nach unten, du weißt, es wird weniger schlimm. Kann man sehen auf so einer Grafik, wenn man sehen will. Gut, kleiner Scherz am Rande. Aber welche Kurve zeigt dein Leben? Und letztes Mal habe ich gesagt, es liegt eigentlich nur daran, dass du nicht willst. Sag mal ganz ehrlich, es liegt einfach nur daran, dass du nicht willst. Alle deine Entschuldigungen gelten nicht, du willst nicht. Denn wenn du wolltest, würdest du es tun. Ob du nun, egal was du für Gründe anführst, warum du etwas nicht machst, der wirkliche Grund ist, du willst es nicht tun. Weil ich habe schon Leute gesehen, die schwer verliebt waren, die hatten plötzlich unglaublich viel Zeit, die konnten plötzlich extrem früh aufstehen, die konnten plötzlich keine Ahnung was machen, Kopfstände konnten die machen plötzlich, obwohl sie eigentlich keine Kopfstände machen können, weil sie wollten. Die Richtung, nicht deine Absicht, bestimmt dein Leben. Du sagst, ich habe es ja nur gut gemeint, das zählt nicht. Es zählt nicht, dass du es gut gemeint hast, es zählt, dass du es gut gemacht hast. Es zählt, dass du es gut getan hast. Die Richtung bestimmt dein Leben, die Richtung bestimmt deine Geschichte, die Richtung bestimmt dein Vermächtnis, nicht deine Absichten. Mir bricht es immer wieder das Herz, wenn Angehörige mir im Rückblick auf das Leben ihrer Eltern sagen, irgendwie habe ich schon gemeint, dass mein Vater mich oder meine Mutter mich geliebt hat, bloß sie haben es mir halt nie gezeigt. Dann denke ich mir, ja, das erzählst du jetzt so, weil du einfach auch da irgendwie mit diesem Schmerz umgehen musst. Aber für uns Eltern muss ich sagen, was für ein Schrott. Warum zeigst du es nicht? Warum sagst du es nicht? So einfach, sag's einfach. Ich hab dich lieb. Oder in deiner Sprache. Die Richtung, nicht die Absicht, bestimmt unser Ziel. Ich wollte gar nicht nach München fahren. Aber du bist doch in München angekommen. Ja, da wollte ich aber gar nicht hin. Du bist in München angekommen, weil du diese Richtung eingeschlagen hast. Egal, wo du hin wolltest. Das will ich damit sagen. So, und der Daniel, der hat jetzt sich gesagt, ich bin ein integrer Mensch und ich spiele mit offenen Karten. Ich entscheide mich im Voraus und ich mauschel da auch nicht rum. Ich lasse mir nicht diese Speisen liefern und esse dann heimlich irgendwas anderes, sondern ich sage es gerade raus und vorneweg, nee, das esse ich nicht. Und Daniel bat den obersten Beamten um die Erlaubnis, sich nicht auf diese Weise zu verunreinigen. Er hat keinen Mangel an Integrität und hat sich voll und ganz Gott anvertraut. Weil das, was der jetzt vorhatte, der Daniel, das war super gefährlich. Mit dem Nebukadnezar macht man keine Witze. Mit dem spielt man auch nicht. Wenn der etwas sagt, sagst du nicht, nee, will ich nicht. Das sagst du, da kriegst du den Satz gar nicht zu Ende gesprochen, schon kannst du es auch gar nicht mehr, weil du nicht mehr lebst. Also so war das damals, so eine Situation. Also Daniel bat den obersten Beamten um die Erlaubnis, sich nicht auf diese Weise zu verunreinigen. Und jetzt war seine einzige Hoffnung die, dass Gott eingreift. Schon in der Situation war seine einzige Hoffnung, dass Gott Gnade gibt, dass Gott eingreift, dass Gott sich zeigt, dass er, wie wir das sagen würden, dass er sich verherrlicht. Und das ist tatsächlich wunderbar zu erleben, dass Gott eingreift. Aber das erlebst du nur, wenn du integer lebst. Das erlebst du nur, wenn du aufrecht lebst. Das erlebst du nur, wenn du geradlinig durch dein Leben gehst. Dann erlebst du, dass Gott eingreift auf wunderbare Weise. Denn der nächste Satz, das ist der, der mich elektrisiert. Und das ist der Satz, weswegen ich euch den ganzen Text vorgelesen habe. Und Gott sorgte dafür. Und Gott sorgte dafür. Ist das nicht schön? Ist das nicht Wahnsinn, wenn du in deinem Leben geradlinig gehst und du kannst sagen, und Gott hat dafür gesorgt? Das haben gar nicht ich gemacht, das haben gar nicht irgendwelche Leute gemacht, das ist auch nicht meiner Verschlagenheit und meiner Schleue und meinen Tricksereien zugute zu schreiben, sondern Gott hat dafür gesorgt. Gott hat gesorgt. Und natürlich, und das ist das Problem bei Integrität, es wäre viel schöner, wenn wir das vorher wüssten, ob Gott sorgen würde. Es wäre viel schöner, ob diese Gradlinigkeit, mit der wir durch unser Leben gehen, auch wirklich belohnt wird oder ob es nicht tatsächlich so ist, wie Ulrich Wilkers geschrieben hat, dass der Ehrliche der Dumme ist. Man fragt sich ja manchmal, ist der Ehrliche der Dumme? Daniel sagt uns, weißt du was, der Ehrliche ist der, der erlebt, dass Gott versorgt, dass Gott eingreift. Der Ehrliche, der Gradlinige, der integre Mensch ist der, der erlebt, dass Gott eingreift. Und es braucht, Leute, es braucht in unserer Gesellschaft Menschen wie uns, die beginnen, integer zu leben. Oder da einen neuen Schwerpunkt drauf zu legen. Ich sage nicht, dass ihr nicht integer lebt, aber dass ihr das neu in den Fokus nehmt. Und Gott sorgte dafür, dass Aschpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Weil der Daniel hat gesagt, weißt du, das alles will ich nicht essen, ich esse Gemüse und trinke Wasser. Und dann hat der Aschpenas gesagt, Gemüse und Wasser, Daniel, da gehst du ja ein wie eine Prime. Und dann würden alle Vegetarier sagen, nein, musst du mal genau lesen, da wirst du stark und kräftig. Ich habe Angst, sagt der Aschpenas zu Daniel, ich habe Angst. Verstehst du, der Hofbeamte, das ist jetzt auch eine ganz intime Situation, der Hofbeamte öffnet sich, redet über seine Gefühle. Stell dir das mal vor, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, dass ihr esst, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund ausseht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Ja, viele unserer Entscheidungen sind nicht so hoch bepreist. Ne? Da steht nicht so viel auf dem Spiel. Da rollt nicht gleich der Kopf. In diesem Falle stand das auf dem Spiel. Ja, der Kopf rollt. Dann sagt der Daniel, weißt du was, Aschpenas, thank you for sharing. Danke, dass du mir das mitteilst. Danke, dass du mich an deinen Gefühlen teilhaben lässt. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir probieren das 10 Tage aus. Und dann guckst du uns an, Daniel, Sedrach, Mesach und Abednego, und dann guckst du die anderen Jungs an und dann schaust du, wer schöner aussieht. Danach vergleiche unsere Aussehen mit den anderen jungen Männern, die von der Tafel des Königs essen. Und dann triff deine Entscheidung, dann überlege, was du dann machen willst und so. Und dann stimmt er zu und testet sie für 10 Tage. Und tatsächlich, Gott sorgt da auch. Die sahen gesünder aus und besser ernährt als diejenigen, die die königliche Speise tranken und aßen. Gesünder und besser. Und das ist tatsächlich so, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, wenn du dich dafür entscheidest und sagst, ich will mein Leben ihm anvertrauen, dann sagt Jesus, ich werde dich weiden, ich werde dich lagern, ich werde deine Seele zur Ruhe bringen, ich werde dir frisches Wasser geben, ich werde dir alles das geben, was du brauchst. Du wirst am Ende des Tages gesünder aussehen und besser ernährt sein, als wenn du so weiter wurstelst, wie du es bisher getan hast. Und jetzt durften die also praktisch vegetarisch leben oder das eben diese Speise essen, die sie sich selbst genommen haben. Und die Ausbildung dauerte 3 Jahre. Jetzt sind wir am Ende dieser 3 Jahre, 3 Jahre später, also praktisch. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Michael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. Also das sind ihre jüdischen Namen gewesen. Daniel, Sedrach, Mesach und Abednego waren die babylonischen Namen. Nach 3 Jahren haben diese 4, die Gott vertraut haben, die gesagt haben, wir stellen Gott an die erste Stelle und niemand anders. Und wir tun genau das, was Gott sagt, und wir vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt, und wir vertrauen darauf, dass er uns durchhilft. Die sahen besser aus. Die haben alle in den Schatten gestellt. Und jetzt ist Abschlussprüfung. Jetzt wird geguckt, wer ist jetzt hier brauchbar, wo tun wir die hin, welche Ministerposten und so weiter wollen wir ihnen zumessen. Und dann sind sie alle in den königlichen Dienst aufgenommen. Nicht einfacher Dienst, nicht mittlerer Dienst, nicht gehobener Dienst, nicht höherer Dienst, königlicher Dienst. Und ich wünschte mir, und deswegen habe ich ja auch letzten Sonntag so von dieser Dringlichkeit gesprochen, ich wünschte mir, wir würden uns alle in diesen königlichen Dienst nehmen lassen. Wir würden alle sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, hier bin ich, gebrauche mich, hier bin ich. Gerade in dieser Zeit, die Zeit ist so günstig für die Gemeinde, die Zeit ist so toll, dass wir beginnen, eben genau das zu zeigen und zu sagen, was uns trägt, was uns den Boden unter den Füßen gibt, was uns hält. So, und der Daniel, der blieb dann dort 70 Jahre im königlichen Dienst, 70 Jahre. Bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Also Nebukadnezar ist jetzt tot, jetzt gibt es einen neuen König, König Kyros. 70 Jahre war der in einer strategischen Position und hat sehr, sehr, sehr viel Einfluss genommen. Als integrer Mensch, wir haben ihn erlebt, wie er einfach alles auf eine Karte gesetzt hat und gesagt hat, ich vertraue meinem Gott. Und ich will niemandem anders Ehre geben für mein Leben. Egal was passiert, ich vertraue meinem Gott. Und die erste Entscheidung bereitete jetzt alle anderen Entscheidungen vor. Und das ist genau das, was ich sage. Die erste Entscheidung, deine Grundentscheidung, die legt die Richtung fest für alles andere, was danach folgt. Es sei denn, du bist natürlich in diese Richtung gegangen und stellst fest, diese Richtung ist falsch, dann haben wir jederzeit und immer wieder die Möglichkeit zu sagen, ich bin in die falsche Richtung gegangen, ich kehre um. Das ist nichts anderes als Buße tun, Metanoia, ich denke neu, ich gehe bisher in diese Richtung, jetzt gehe ich in diese Richtung, ich gehe in eine andere Richtung. Und jetzt wird noch deutlicher, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und Statthalter. Der Daniel ragt so richtig raus. Und das ist jetzt unser Hero. Diese Woche und nächste Woche. Das ist unser Hero. Das ist der, wo wir sagen, ich würde gern so sein wie Daniel. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Prüfe mein Herz. Da fing der König daran, König Kyros jetzt dran zu denken, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Also der König hat gedacht, ich mache den zum Bundeskanzler. Ich gebe ihm die gesamte Verantwortung für das ganze Reich. Kyros hat eine Reform durchgeführt, er hat das neu organisiert, seine Verwaltung, er hat 120 Statthalter eingesetzt unter drei Verwaltern und der wollte jetzt, dass Daniel praktisch ein Drittel dieser Verwaltung übernimmt. Und jetzt passiert genau das, was immer passiert, wenn an einer bestimmten Stelle Menschen sind, die integer sind, die geradlinig sind, die einfach so auch herausstrahlen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Da sind die investigativen Journalisten der Bild-Zeitung losgeschickt worden und mit dem Auftrag, da gibt es doch bestimmt eine Story, da gibt es doch bestimmt ein Bild, da forstet mal das Internet durch, forstet mal Facebook durch, guckt mal, da gibt es doch bestimmt irgendwas, was wir dem Daniel anhängen können. Bestimmt gibt es irgendjemanden, der irgendeine Geschichte erzählen kann. Bestimmt hat der irgendwie jemanden eingeladen zu irgendeiner Party wurde eingeladen zu einer Party und hat den Privatjet benutzt und hat da kostenlos gewohnt und hat da so einen Vorteil genommen und keine Ahnung was. Irgendwas, bestimmt gibt es da irgendwas. Und dann sind die alle losgegangen und haben geguckt und gesucht und überlegt und alles, alle Bücher durchgegangen und alles, was der Daniel in den letzten 70 Jahren, was der Daniel alles in den letzten 70 Jahren gemacht hat, haben sie alles geprüft. Aber sie konnten nichts finden. Zero, nix. Gar nichts. Sie konnten nichts finden. Er übte sein Amt so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Wir reden von Heroes, wir reden von Vorbildern. Ich weiß, dass jedem von uns etwas nachgewiesen werden kann, wenn es drauf ankommt. Aber hey Leute, lasst uns unsere Richtung in dieser Richtung ändern, dass wir sagen, wir wollen Menschen sein, die integer leben. Wir wollen das anstreben. Wir wollen Menschen sein, wo die Leute sagen, wir können nichts an ihnen finden. Das sind aufrechte, integere Menschen, die müssen wir näher kennenlernen. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Er hat nichts entgegengenommen, er hat sich in seinen Entscheidungen zu keinem Zeitpunkt irgendwie biegen lassen. Da sagten sie, wir haben nichts gegen Daniel. Wir haben nichts in der Hand. Vielleicht finden wir was an seinem Glauben. Vielleicht finden wir etwas Anstößiges an seinem Glauben. Das muss mit seinem Glauben zu tun haben, dass der so ist, wie er ist und dass wir nichts finden. Das muss mit seinem Glauben zu tun haben. Sie hassten ihn und waren neidisch auf ihn, weil er geradlinig war. Die Integrität des Aufrechten wird dich leiten. Und ich möchte dich einfach jetzt am Ende dieser Predigt fragen, nächsten Sonntag geht es nämlich weiter und ich spoilere nicht, wie es weitergeht und wie es ausgeht, sei denn, du liest es selber nach. Hast du dich schon entschieden? Hast du schon gesagt, ja, ich muss da ein paar Dinge in meinem Leben ändern. Ja, ich möchte an der einen oder anderen Stelle umsteuern. Ja, ich muss an der einen oder anderen Stelle umsteuern. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Möglichkeit, jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt, wo du das hörst, kannst du das ändern. Hast du dich schon entschieden? Und das sind Entscheidungen, die wir Tag für Tag treffen müssen. Es sind Entscheidungen, die uns eigentlich durch unser ganzes Leben hindurch geleiten sollen. Und wir können das nur tun, wenn wir das in der Beziehung zu Jesus Christus tun und sagen, Herr, ich habe Angst, dass sie mich köpfen. Ich habe Angst, dass ich als der Dumme dastehe. Ich habe Angst, dass ich am Ende der Loser bin. Ich habe Angst, dass ich jetzt etwas... Und dann sagst du, Jesus, aber nimm mir diese Angst und ich möchte dir nachfolgen. Weil die Integrität des Aufrechten, dessen, der in der Beziehung zu Jesus steht, die wird ihn leiten. Wir brauchen mehr Menschen. Unsere Gesellschaft braucht mehr Menschen, die integer sind. Du kannst einer davon sein, du kannst dazu beitragen. Du kannst in dieser Kraft, die Jesus gibt, dieses Leben leben. Wenn du schon Jesus nachfolgst, entscheide dich neu. Entscheide dich. Und wenn du noch nicht Jesus nachfolgst, vielleicht ist heute der Zeitpunkt, dass du sagst, heute möchte ich mich dafür entscheiden. Ich möchte so werden wie Daniel. Ich möchte so ein Vertrauen haben auf Gott, dass er eingreift. Ich möchte das auch erleben, dass er eingreift. Sie konnten ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Ich finde das persönlich sehr inspirierend. Du auch? Findest du das auch inspirierend? Wer möchtest du sein, wenn du groß bist? Wenn du einmal groß bist, wer möchtest du sein? Stell dir diese Frage. Setz dich aufrecht hin. Schau weit über das Jetzt hinaus. Und rechne damit, dass Gott dich noch in krasser Weise gebraucht. Rechne damit, dass Gott unsere Gemeinde in krasser Weise gebraucht, so wie wir es uns überhaupt gar nicht vorstellen können, so wie du es in deinen schönsten Träumen dir nicht vorstellen kannst, weil du bist ein unglaublicher Schatz, du bist ein unglaublich begabter Mensch. Du bist ein Geschenk, eine Gabe. Wer willst du sein, wenn du groß bist? Entscheide dich. Auch wenn es dich etwas kostet. Entscheide dich. Entscheide dich, in deinem Leben Jesus, Gott, an die erste Stelle zu setzen. Mit dieser Herausforderung beende ich diese Predigt heute. Nächsten Sonntag, wie gesagt, gibt es die Fortsetzung. Da wird dann der Nico uns das Finale geben dieser Serie Integrität. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, noch einmal aufzustehen, das letzte Lied zu singen und vielleicht für euch so, während ihr dieses Lied singt, zu sagen, Herr, heute entscheide ich mich.